will zum Beginn noch beten. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass du uns neu die Möglichkeit geschenkt hast, uns hier zu treffen, uns ja, zum Treffen, zum Singen, zum Beten, aber auch vor allem in dein Wort hineinzuschauen. Ich bitte dich darum, dass du uns ruhig machst, Herr, dass du mir die richtigen Worte gibst, aber dass du uns vor allem hilfst, neu zu verstehen, wir stehen vor dir und du hast uns was zu sagen. Herr, so sprich du heute selbst durch dein Wort. Amen. Stell euch mal einen jungen Mann vor. Der Name von dem heißt oder ist John. Und John ist ungefähr so in eurem Alter. Der wird auch bald 18 und ja, so lebt John sein Leben und geht so auf seinem Weg. Und auf diesem Weg von seinem Leben begegnet er einem Mann. Und dieser Mann scheint sehr sympathisch zu sein. Und so wird dieser Mann auch ein Freund von John und es wird eine richtig gute Freundschaft. Und so lebt John, wird immer älter und er kommt auch an die Weggabelung, okay, welchen Beruf soll ich erlernen? Und so überlegt er viel und irgendwann mal geht er zu diesem Mann, redet mit ihm und der Mann, ja, der legt ihm einfach alle Dinge auf den Tisch. Er sagt, hey, hier in dem Beruf kannst du das machen, in dem Beruf jenes und in diesem Beruf gibt es gute Aufstiegsmöglichkeiten, in diesem Beruf verdienst du vielleicht etwas mehr. Und so redet der Mann mit John und dann nach dem Gespräch ist die Entscheidung fest und John hat sich entschieden, was er machen will. Und John geht weiter, er steigt in diesen Beruf ein und irgendwann mal wird es immer besser in seinem Beruf, er bekommt immer mehr Geld und gleichzeitig, während er so in seinen Beruf einsteigt, lernt er noch jemanden kennen, und zwar die Lilly, und die heiraten. Und so lebt John Jahr für Jahr. Und irgendwann mal, so um die 35, ja, hat er eine glückliche Familie, drei Kinder. Auf der Arbeit läuft es auch ganz gut. Und so kann er beides sehr gut ja, zusammen ausleben. Und dann an einem Abend kommt er nach Hause und sagt, hey, auf der Arbeit, da fragen die mich, ob ich die Beförderung annehmen will. Und so redet er mit seiner Frau und dann geht er auch wieder zu diesem einen Mann. Und dann redet er auch mit diesem Mann und nach diesem Gespräch mit dem Mann ist er ganz zielstrebig. Die Frau hat zwar gesagt, hey, eigentlich ist es voll gut, wenn du auch jeden Abend zu Hause bist und es ist eine gute Zeit mit der Familie. Und nach dem Gespräch mit dem Mann geht aber John auf die Arbeit, nimmt die Beförderung an und es geht richtig los. Er macht richtig Karriere. Und irgendwann mal bleibt ihm nur noch die Samstage übrig für seine Familie. Und dann, irgendwann mal kommt dieser Mann wieder zu John und sagt, hey John, weißt du was, du hast gar nicht investiert, dein ganzes Geld, du hast keine Aktien, keine Immobilien, keine Wertanlagen, kein Gold. John überlegt so, ja, stimmt eigentlich. Und dann hat er sich überlegt, hat das auch gemacht. Hat angefangen zu investieren und immer mehr Zeit und immer mehr in seinem Leben geht er drauf und irgendwann mal kommt der Mann wieder zu ihm und sagt, hey John, wenn du am Samstag arbeitest, dann wirst du 30% mehr verdienen, als du jetzt schon verdienst. Und John überlegt es sich so, und eigentlich ist der Samstag für seine Familie reserviert, aber 30% ist schon viel und John, ja, der gibt einfach alles, fängt an samstags zu arbeiten und die erste Million ist schnell drin. Und dann kommt der Mann wieder zu John und sagt, hey John, weißt du was? Die Gemeinde bringt dir voll kein Geld. Und Zeit ist Geld, wie ihr das kennt. Und die Familie, ja, ist schon schön, aber so wirklich Geld bringt sie dir auch nicht. Und ja, John überlegt und sagt, ja, stimmt eigentlich schon. Die Gemeinde und auch die Zeit mit den Kindern bringt mir kein Geld rein. Wird es gestrichen und was macht er damit? Er will wieder Geld verdienen. Und eines Tages kommt dann auch die Scheidung von seiner Frau. Was macht John? Nimmt die Scheidung und legt sie einfach ins Regal, zieht aus und geht zu diesem Mann. Und was wird er? Immer reicher. Und was meint ihr? Was würde John am Ende von seinem Leben für ein Fazit ziehen? Was würdet ihr für ein Fazit ziehen, wenn ihr so ein Leben hättet? Wie würde dein Fazit für dieses Leben aussehen? Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber dieser besagte Mann von dieser Geschichte, dem sein Name ist Mammon. Und John hat eigentlich keinen Mann um Rat gefragt, sondern im Endeffekt hat John so gelebt, dass er immer mehr Geld bekommt. Also das einzige Ziel von seinem Leben war, einfach mehr Geld zu verdienen. Und So könnte man einerseits sein Leben darin bewerten, dass man sagt, hey, der hat völlig versagt. Er hat ohne Gott gelebt, ohne Gemeinde, hat seine Familie gegen die Wand gefahren. Aber andererseits könnte man auch wiederum sagen, aber eigentlich war John schon ein richtiges Vorbild im Wirtschaftlichen gesehen. Hey, man, der hat richtig viel Geld gemacht. Und so merken wir, okay, einerseits ist er irgendwie, hat er ein schlechtes Fazit und andererseits wieder ein gutes Fazit. Und die Frage ist ja, einerseits aus welcher Perspektive man es sieht, aber vor allem, worauf es ankommt. Und so habe ich auch das Thema heute genannt, bist du ein kluger Verwalter? Und wir wollen uns diese Frage stellen und auch so wie John, ja, hoffentlich eines Tages an unserem Lebensende ein gutes Fazit ziehen können. Und die Frage ist, was ist das Fazit oder was ist ein gutes Fazit? Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, für was es lohnenswert ist zu leben und für was es lohnenswert ist, alles aufzugeben. Und so dürft ihr gerne mit mir aufschlagen, und zwar Lukas Kapitel 16. Wir machen bei den Gleichnissen weiter. Lukas Kapitel 16 von Vers 1 bis 13. Genau. Und ich lese mal die ersten zwei Verse. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein gewisser reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, dass er sein Habe verschwende. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist dies, das ich von dir höre? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht mehr Verwalter sein. Bis soweit erstmal. Genau, um euch erstmal kurz abzuholen, wo wir überhaupt sind. Und zwar die letzten zwei Gleichnisse vor diesem Gleichnis ging es darum, dass zuerst Jesus zu den Schaulustigen, die hinter ihm hinterherlaufen, man könnte sagen, sehr scharf kritisiert und eigentlich ausgeladen hat. Und zwar, indem er eine bedingungslose Nachfolge fordert. Und nach diesem Gleichnis, da folgen nur noch die Sünder und die Zöllner nach. Und dann bringt er diese Dreierkette von Gleichnissen, gerade von dem verlorenen Schaf, von dem verlorenen Drachmen, von dem verlorenen Sohn. Und so sehen wir, Jesus hat mit diesen zwei Gleichnissen davor beschrieben, was es bedeutet, gerettet zu sein. Also zuerst, wir müssen alles aufgeben, aber zum Schluss ist es trotzdem seine Gnade, die uns rettet. Und jetzt kommt unser Gleichnis und es, wie es auch im Vers 1 steht, und er sprach auch zu den Jüngern. Also jetzt, wo er geredet hat, was es bedeutet, gerettet zu sein, jetzt spricht er zu uns, die wir gerettet sind, zu seinen Jüngern, zu uns und sagt, okay, und wenn ihr jetzt gerettet seid, jetzt lebt ihr für mich und was bedeutet es für mich zu leben? Und so wissen wir, okay, das, was jetzt kommt, ist für uns persönlich, aber für die, die gerettet sind. Und Jesus beginnt dieses Gleichnis mit einem Fehler. Mit einem Fehler von diesem Verwalter. Und zwar wissen wir nicht viel von dem Verwalter. Wir wissen nicht, wie er hieß. Wir wissen nicht, wo er gelebt hat. Wir wissen nicht, welchem Herrn er unterordnet war. Wir wissen auch nicht, wie reich sein Herr war. Wir wissen nicht, wie alt er war, wie lange er schon Verwalter war. All diese Dinge wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, in letzter Zeit hat der Verwalter sich ja einige Dinge zu Schulden kommen lassen. Und er hat etwas schwachsinnig gelebt und das hat der Herr mitbekommen. Nun, und hat diesen Verwalter angesprochen, weil er untreu geworden ist. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht zu wissen wäre, erstmal, was überhaupt ein Verwalter ist. Weil wir lesen es hier so im Gleichnis und deswegen will ich ganz kurz nochmal mit euch anschauen, was überhaupt die Aufgabe war von einem solchen Verwalter. Und dieses Wort ist uns irgendwie schon geläufig, aber irgendwie auch nicht so ganz. Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir es in dem Kontext hören von Verwaltungsabteilungen oder einem Verwaltungsbüro oder sowas. Und dort wird eben der jeweilige Laden koordiniert. Also werden verschiedene Verträge abgesegnet, es wird auch geplant, Leute werden eingestellt, Gehälter bezahlt, Kündigungen, ausgeschrieben, Vorstellungsgespräche geführt. Man könnte auch etwas plopp sagen oder das ist die Bürotanten machen. Und was wir aber festhalten ist, dass diese Verwaltung, ist auch heutzutage so, eigentlich für die Firma an sich keine Arbeit machen. Also zum Beispiel eine Verwaltung in der Industrie, sie produziert nichts und sie entwickelt auch nichts und eigentlich bringt sie auch kein Geld. Oder zum Beispiel die Sekretärin in der Schule, die macht ja auch nichts. Also sie unterrichtet nicht. Und in dem Sinne, in dem Sinne bringt sie ja kein Geld. Aber trotzdem ist es wichtig, dass solche Leute da sind. Genauso auch der Verwalter bei uns. Dieser Verwalter bei uns im Gleichnis, er war derjenige, der auf alles Zugriff hatte. Er hatte die Bevollmächtigung, Verträge abzuschließen. Er konnte alles kaufen, verkaufen, was er wollte. Aber in dem Sinne hatte er nicht für den Herrn irgendwas Handwerkliches gemacht. Er war nicht am Feld, er hat nicht irgendwas, ja, stand nicht irgendwo rum und hat irgendwas verkauft, sondern er hat nur verwaltet. Und was auch so wichtig ist, dieser Verwalter, es war nicht sein Eigentum. Also es hat seinem Herrn gehört, aber er selbst hat nichts davon gehabt. Also der Eigentum von seinem Herrn hat er verwaltet. Nun, und somit sehen wir, ein Verwalter verwaltet Eigentum, was nicht ihm gehört, aber in dem Sinne bringt er kein Geld ein, aber trotzdem ist es der wichtigste Mann bei ihm. Genau, und zurück zu unserem Gleichnis, hatte dieser Verwalter dieses Eigentum, was nicht ihm gehört hat, verschwendet. Und das hat den Eigentümer, also seinen Herrn, verärgert, was auch sehr verständlich ist und deswegen auch ein, ja, könnte man sagen, Kündigungsgrund ist. Und so sehen wir in den ersten zwei Versen ein Gespräch, wie der Geschäftsführer, der Verwalter, mit seinem Herrn oder seinem Inhaber redet und wie der Inhaber den Geschäftsführer kündigt. Aber er sagt, hey, lege noch Rechenschaft ab. Was heißt es? Gebe alles mir ab, was du so an Dokumenten und Verträgen hast, damit es jemand anders übernehmen kann. Also das heißt, der Verwalter wusste, okay, mein Tag ist gekommen, die Kündigung ist auf dem Tisch, ich kann daran nichts mehr ändern, ich habe nur noch ganz wenig Zeit, ich muss meine Verträge, meine ganzen Daten, könnte man sagen, alles meinem Herrn geben und dann bin ich weg. Nun, und jetzt beginnt der Verwalter alles vorzubereiten und jetzt lesen wir wieder in Vers 3, der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun, denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Also wir merken, okay, die Kündigung, die ist fest, das ist das Problem und es ist schwierig, jetzt einen neuen Job zu finden, weil die meisten Reichen, die er kennt, wo er vielleicht auch ein Verwalter sein könnte, die kennen ihn wahrscheinlich auch und deswegen ist sein Ruf kaputt, also wird es nicht so leicht gehen. Und er sagt auch ganz ehrlich, hey Leute, zu graben, ja, das kann ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Also auf gut Deutsch gesagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten und ich bin zu stolz dafür, diese Schande zu tragen, irgendwo betteln zu gehen. Nun, und da musst du das irgendwie anders regeln. Und was noch etwas bekannter ist, dass faule Menschen oft sehr kreativ sind. Faule Menschen auch oft sehr schlau sind. Und der Klassiker ist dann die Jungs in der Schule, die dann keine Lust haben, die Hausaufgaben zu machen oder zu lernen, die dann immer abschreiben und sich so irgendwie durchmogeln. Und ich hatte auch so einen Klassenkameraden im Abi. Ja, der hat echt wenig gemacht. Und eines muss ich ihm aber lassen, er war schon schlau, weil er wusste, okay, jetzt kommt ein Multiple-Choice-Test. Ja, da muss man jetzt nicht lernen, da kann ich einfach so halt mit der Wahrscheinlichkeit, was so richtig sein könnte, kann ich gut durchkommen und kam er auch. Er wusste auch zum Beispiel, Deutsch ist richtig langweilig und er brauchte auch nicht so sehr, deswegen kam er auch nicht zum Deutschunterricht, aber er wusste auch, zum Beispiel Technik, wenn er da immer schwänzen würde, dann würde er irgendwann mal nicht mehr nachkommen. Und so war mein Klassenkamerad sehr, ja, schlau in dem Sinne, weil er wusste, okay, da muss ich hin, da muss ich nicht hin und ich will es auch nicht an die große Glocke hängen. Er kam einfach nicht und hat auch nicht so viel darüber geredet oder sowas, sondern hat es einfach ruhig und still gemacht. Und er wusste auch, ich muss mich mit allen gut verstehen, damit ich die Hausaufgaben bekommen kann, damit ich auch die ganzen Sachen zum Lernen bekommen kann. Und genauso dachte auch der Verwalter. Der dachte sich, okay, ich habe keine Lust zu arbeiten und betteln will ich auch nicht, aber wenn ich mich gut verstehe mit den Leuten, dann kann ich vielleicht doch irgendwie durchkommen und sich so durchmogeln. Und so lasst uns mal weiterlesen ab Vers 4. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehme. Und er rief jeden einzelnen der Schuldern seines Herrn herzu und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bart Öl. Er sprach aber zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief, setz dich hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Nun, dieser Verwalter hat keine hohen Ansprüche. Er sagt: Ich will einfach nur irgendwie durchkommen. Ich will einfach nur irgendwo leben, ohne arbeiten zu müssen. Und so missbraucht er ein letztes Mal seine Macht als Verwalter und seine Stellung und will mit diesem Eigentum von seinem Herrn sich selbst versorgen. Und so ruft er alle seine Schulden oder Vertragspartner, die halt seinem Herrn was schulden, und fragt den Ersten: Okay, was schuldest du? Und er sagt: 100 Bart Öl. Und ich will euch ganz kurz nur eine Tabelle zeigen, damit wir es uns so ein bisschen vorstellen können, weil 100 Bart Öl, damit können wir nichts anfangen. Und zwar, zunächst einmal ist ein Bart 40 Liter ungefähr. Und das Öl war damals kein Sonnenblumenöl, sondern sehr wahrscheinlich Olivenöl. Und diese 100 Bart Öl, wenn man die sozusagen als Olivenöl pressen würde, dann würden 4000 Liter Öl rauskommen. 4000 Liter Öl hört sich viel an, ist auch viel, aber um es in Relation zu bringen, ein Olivenbaum, wenn man ihn erntet und alle Oliven presst, kommen ungefähr 25 Liter raus. Also das heißt, du bräuchtest ungefähr, wie ich es, ich habe es nicht aufgeschrieben, oder? Doch, 160 Olivenöle, Olivenbaum, bräuchtest 160 Olivenbäume, genau. Und der Zweite kommt zu ihm und sagt: 100 Kor Weizen. Also 100 Kor Weizen, und ein Kor Weizen ist 10 Bart, und das sind ungefähr 400 Liter. Das heißt, diese 100 Kor Weizen sind 40.000 Liter Weizen, und das sind ungefähr 40 Hektar Ernte. Also ich habe auch dazu noch die Denare aufgeschrieben. Der Erste hat ihm 1.000 Denar geschuldet, der Zweite 2.500. Also das sind gigantische Summen, was die Schuldner seinem Herrn geschuldet haben. Und bei dem einen erlässt er 50, bei dem anderen nur 20. Aber wenn man es unterm Strich zusammenrechnet, erspare euch einfach die ganze Rechnung, kommen bei beiden 500 Denare raus. Also das heißt, dem einen hat er 500 Denare erlassen und dem anderen auch. Er hat beiden gleich viel erlassen, und zusammengerechnet, diese 1000 Denare, die er den Leuten erlassen hat, sind für unsere Rechnung über 3 Jahresgehälter, die er einfach so gesagt hat: Hey, die schenke ich euch. Und so sehen wir diese 3 Jahresgehälter. Wir wissen nicht genau, was es war, ob es Zinsen waren, ob es vielleicht irgendeine Gebühr von ihm selbst war oder ob es wirklich reine Schulden waren. Aber diese 3 Jahresgehälter, die er ihnen erlassen hat, man könnte sagen, die verpflichten die Schuldner dazu, dass sie ihm dankbar sind. Und jetzt zwingt sich ja uns die Frage auf: Okay, Gott oder Jesus, warum hast du uns dieses Gleichnis erzählt? Was hat es zu bedeuten und was willst du damit erreichen? Und so kommen wir auch schon zum zweiten Punkt und dieser Frage: Bist du ein kluger Verwalter? Und lass uns wieder neu in den Text hineinschauen, Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Denn wenn er zu Ende geht, man euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und das Spannende hierbei ist, das Gleichnis endet, und fließend in diesem Ende von dem Gleichnis spricht auch Jesus. Also Vers 8 kann man einerseits verstehen, dass der Herr zu dem Verwalter das sagt, aber andererseits auch Jesus zu uns das redet. Und so müssen wir genau lesen, was hier steht, weil dieser Herr lobt den Verwalter, obwohl ja der Verwalter eigentlich sein Eigentum verschwendet hatte, aber er lobt ihn, dass er klug gehandelt hat. Er lobt ihn, weil er dieses tote Geld benutzt hat, um für sich selbst einen Vorteil zu erlangen. Er lobt ihn nicht dafür, dass er vielleicht zu stolz war, um betteln zu gehen. Er lobt ihn nicht dafür, dass er zu faul war, arbeiten zu gehen. Er lobt ihn nicht dafür, dass er sein Eigentum verschwendet hat, sondern dass er jetzt in dem Moment klug gehandelt hat. Und genauso lobt uns oder lobt Jesus auch ihn, indem er sagt, er hat klug gehandelt. Er, der Verwalter, hat uns zum Vorbild, ja, dieses Gleichnis gelebt. Und das Spannende dabei ist aber auch hier, warum hat er das gemacht? Also er hat diese Jahresgehälter den Leuten geschenkt. Warum? Damit er in den Häusern aufgenommen wird. Und Jesus sagt das Gleiche. Macht euch Freunde mit diesem Geld, damit man euch in diese ewigen Hütten aufnimmt. Und so sagt er uns, lernt daraus. Lernt daraus, wie die Welt mit diesem Geld umgeht und seid klug. Genauso sollt ihr schlau mit diesem Geld umgehen. Und in erster Linie sollen wir nicht unser Geld irgendwo hingeben, sondern wie die Welt für die Welt ihr Geld ausgibt, so sollen wir als Christen für unsere Geschwister, für die Christen unser Geld ausgeben. Also dadurch sind wir in dem Sinne aufgefordert, unsere, man könnte sagen, Ressourcen aufzubringen und unsere Geschwister unterstützen. Und was für eine Begründung, sagt Jesus hier, damit wir aufgenommen werden in die ewigen Hütten. Und dieses Aufgenommen werden in ewigen Hütten meint, dass wir eines Tages im Himmel auch dort aufgenommen werden, in den Häusern von unseren Geschwistern. Und wie kann das ganz praktisch aussehen? Einfaches Beispiel, wenn man Missionaren Geld gibt, dann können sie hingehen und missionieren. Und mit diesem Geld, was wir ihnen geben, können sie dieses Reich Gottes bauen. Und wir werden oft nicht erfahren, wer dadurch zum Glauben gekommen ist. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass wir sicherlich im Himmel den Leuten über den Weg laufen werden, die durch unser Geld in den Himmel gekommen sind. Aber um es noch etwas mehr auf unsere Situation zu beziehen, wir unterstützen die Gemeinde in Waiblingen. Wir haben die Gemeinde in Waiblingen ausgesandt als Gemeindegründung. Und diese Gemeinde, die bekommt von uns Geld. Und das heißt, wir, die wir auch mitspenden, wir bauen auch teilweise diese Gemeinde mit. Oder zum Beispiel diese Bibelschule, die wir jetzt ausgesandt haben, auch die bekommen teilweise von uns Geld. Und mit diesem Geld könnt ihr die Bibelschule besuchen. Und wir wissen zum Schluss nicht, wie viel Frucht daraus entsteht. Aber was wir wissen, wenn mehr Frucht daraus entsteht, dann haben wir auch eine Mitverantwortung, weil wir mitgegeben haben. Und wie herrlich wäre es, wenn wir eines Tages im Himmel laufen und uns Leute über den Weg laufen, die sagen, hey, du hast doch diesen und jenen Betrag gegeben. Und dadurch bin ich vielleicht hierher gekommen. Nun, aber jetzt sagst du, Max, schau mal, wenn ich im Himmel bin, dann habe ich ja Jesus. Und dann brauche ich da keine Freunde mehr. Also das heißt, dann kann ich ja machen mit meinem Geld, was ich will. Und dann sage ich, ja, bis hierher hast du richtig aufgepasst und auch richtig geschlussfolgert. Ja, kannst du machen. Aber der Text ist hier noch nicht zu Ende. Und man könnte sagen, dieses, dass man Freunde im Himmel hat, die sich darüber freuen, ist ein Bonus. Aber wie wir mit unserem Geld umgehen sollen, das sagt Jesus hier ganz klar danach. Und es ist nicht ein nice to have oder sonst etwas, sondern es ist vielmehr die Frage danach, was wir lieben. Und zwar lesen wir mal weiter, was Jesus hier weiter sagt, und zwar ab Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Und diese drei Verse sind ein kleiner Einschub zwischen unserem Gleichnis und dem Vers, der danach kommt. Und an sich, wenn man diese Verse so lesen würde, ergeben sie nicht ganz so viel Sinn ohne den Kontext, aber trotzdem sind die so wichtig, weil sie ein Bindeglied sind. Und zwar, was sagt Jesus hier in diesen drei Versen? Er sagt ganz einfach, das aus, wenn du treu bist, wirst du mehr bekommen und wenn nicht, dann nicht. einfaches Beispiel, wenn wir in der Schule, wenn der Lehrer uns schickt, Kreide zu holen und wir 20 Minuten nicht da sind und dann ohne Kreide zurückkommen, wird der Lehrer uns nie wieder mal schicken, Kreide zu holen. Genauso auch auf der Arbeit. Wenn wir auf der Arbeit eine, könnte man sagen, eine Beförderung haben, für eine Abteilung zu leiten, dann wird es niemand bekommen, der immer zu spät kommt. Es werden die Leute bekommen, die zuverlässig ihre Arbeit tun. Und genauso sagt es Jesus hier auch. Niemand wird euch das Wahrhaftige geben, wenn ihr nicht mit dem ungerechten Mammon treu gewesen seid. Und weiter redet er noch davon, wenn wir nicht mit fremdem Gut treu gewesen sind, wer wird das unsere geben? Und jetzt kommt nämlich dieser Knackpunkt, warum es so wichtig ist, über dieses Thema nachzudenken und warum es auch ein Thema ist, was so viel tiefgreifender ist. Und zwar dieses Verständnis, dass das Geld, deine Zeit, deine Sexualität und deine Energie nicht dir gehört. Und dieses Verständnis müssen wir uns immer wieder neu in Erinnerung rufen. Und wenn wir es noch nicht wissen, dann müssen wir darüber nachdenken, weil Jesus sagt hier nichts anderes aus wie das fremde Gut, was euch anvertraut ist. Das Geld, was ihr habt, die Zeit, die ihr habt, die Energie, die ihr habt, das ist nicht euers, sondern es ist Gottes. Und darüber wird Gott eines Tages Rechenschaft fordern und darüber sollt ihr gut verwalten. Aber was auch wichtig zu sagen ist hier, die Dinge, die nicht mehr mir gehören, die spricht er nur zu wem? Zu seinen Jüngern aus. Und ich habe noch zwei Stellen, ihr dürft die gerne aufschreiben und auch zu Hause nachlesen. Also es heißt, die, die nicht wiedergeboren sind, ja, die haben ganz andere Probleme. Aber wenn du wiedergeboren bist, dann ist deine Zeit nicht mehr deine Zeit. Dann ist dein Geld nicht mehr dein Geld. Dann ist deine Energie nicht mehr deine Energie. Und dann ist auch deine Sexualität nicht mehr deine. Sondern wir sind nur Verwalter. Und dann sind wir dem Verwalter von dem Gleichnis sehr viel ähnlicher, als wir gedacht haben, weil auch wir mit einem Eigentum, das nicht uns gehört, verwalten und eines Tages Rechenschaft abgeben müssen. Und wenn wir das verstanden haben, dann kommt jetzt nochmal Vers 13 und lassen uns nochmal Vers 13 lesen. Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und jetzt stellt uns Jesus vor die Tatsache und sagt, hey, wisst ihr was? Du kannst deine Entscheidung nur einfach treffen. Und was ich damit meine ist, entweder du wirst ein wirtschaftlich guter Verwalter, oder du wirst ein geistlicher guter Verwalter. Und diese Frage, mit der ich auch dieses Thema überschrieben habe, bist du ein guter Verwalter, kann nur mit einer Antwort beantwortet werden. Denn wenn du viel Geld aufhäufst, investierst und sagst, nee, aber ich bin auch bereit, Gott alles zu geben, funktioniert nicht. Du kannst nicht dein Leben dafür verwenden, um Karriere machen zu wollen, aber gleichzeitig auch für Gott eine tiefe Beziehung oder mit Gott eine tiefe Beziehung zu führen. Du kannst nicht versuchen, in der Heiligung zu wachsen, wenn du jeden Tag von der Schule nach Hause kommst und anfängst zu zocken, Serien zu schauen und die Zeit einfach zu verschwenden. Wie willst du denn auch mit deiner Sexualität Gott Ehre geben, wenn du dich dadurch nur selbst befriedigst oder dir versuchst, dadurch Ansehen zu erwerben? Ich meine damit, wenn du Pornografie konsumierst, dann lebst du nicht für Gott. Und dann bist du als Verwalter nicht ein Verwalter, der gut damit umgeht, sondern der sich selbst nur damit bereichert. Oder wenn du dich anreizend anziehst oder auch Bilder hochlädst von dir, wo man mehr sieht, als man sehen darf, betest du Gott nicht an, sondern dich selbst. Und deswegen auch die Sache, alle Entscheidungen, die du triffst, die kannst du nur einfach treffen. Du kannst nicht sagen, okay, ich esse jetzt das Müsli und dann, nachdem du das Müsli gegessen hast zum Frühstück, nee, heute wollte ich nichts zum Frühstück essen. Es geht nicht. Du kannst eine Entscheidung nur einfach treffen. So ist es auch für dein Leben. Du kannst, wenn du dich für einen Partner entscheidest, nur für einen Partner und nicht für drei entscheiden. Wenn du dich für eine Arbeitsstelle entscheidest, auch nur für eine Arbeitsstelle und nicht für drei Arbeitsstellen. Und so ist es auch in diesem Thema, wenn du dich nicht für Gott entscheidest, entscheidest du dich gegen Gott. Jetzt denkst du dir, ja gut, aber ich habe halt nur die 30 Euro, die ich im Monat verdiene mit Zeitung austragen und die sind auch schnell wieder weg oder mein Azubi-Gehalt ist auch nicht das Größte. Ich muss vieles zahlen und zum Schluss bleibt auch echt gar nichts mehr übrig. Und da musst du dir sagen, die Gedanken, die du hast, sind falsch, weil es geht hier nicht darum, dass du vielleicht nur wenig oder gar nichts geben kannst, sondern es geht darum, die Frage, bin ich bereit, alles zu geben? Denn was auch wahr ist, dass jeder von euch, der hier sitzt, sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren mehr verdienen wird, als er jetzt verdient. Und wenn du dir jetzt dazu keine Gedanken machst, dann wird es dir später auf jeden Fall deutlich schwerer fallen, wenn du mehr Geld hast. Deswegen möchte ich, dass ihr auch jetzt euch darüber Gedanken macht, was mache ich mit meinem Geld? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Und vor allem lautet nicht die Frage, wie viel kann ich spenden oder wie viel kann ich für mich behalten, sondern die Frage lautet dahinter, wem diene ich und was liebe ich? Wie es hier in Vers 13 steht, diene ich Gott oder diene ich dem Mammon? Wer sitzt auf meinem Thron? Meine Wünsche, mein Egoismus, meine Ziele, meine Verherrlichung oder Gottes Verherrlichung? Und bin ich bereit, mein ganzes Leben Gott zu geben? Nun, das heißt, vielleicht auch mal ein schlechteres Auto zu fahren. Das heißt, auch vielleicht weniger Urlaub zu machen. Und das heißt, vielleicht irgendwann mal auch kein Haus zu haben. Bin ich bereit, meinen Geschwistern zu helfen, obwohl ja, ich mir gerne neue Klamotten oder ein besseres Auto kaufen würde? Bin ich bereit, meine eigene Zeit zu nutzen, um Menschen zu dienen, die es vielleicht gar nicht verdient haben? Bin ich bereit, meine kostbare Jugendzeit zu nutzen, um den Herrn kennenzulernen und ihm dadurch zu dienen, ein Licht da zu sein, wo ich bin? Und bin ich bereit, auf vieles, nein, ich würde sagen, auf alles zu verzichten, um dadurch Gottes Eigentum gut zu verwalten? Und diese Frage muss jeder von euch sich selbst stellen. Und was ich mir für euch wünsche, ist, dass ihr klug seid. Dass ihr klug seid, nicht nur wie die Welt klug ist, sondern noch klüger. Weil die Welt weiß, wie man an Geld rankommt. Die Welt weiß, wie man reich wird. Die Welt weiß, wie man auch Macht bekommt. Aber wissen wir auch, wie wir mit Gottes Eigentum richtig umgehen? Und wissen wir auch, wie wir am besten all die Dinge für Gott einsetzen? Wenn ich hier stehen bleiben würde, dann wäre es einfach nur gesetzlich. Weil dann würde ich euch einfach sagen, hey Leute, macht das und macht jenes, das macht ihr falsch und jenes macht ihr falsch. Und deswegen will ich auch hier nicht stehen bleiben, noch wenn unser Text hier zu Ende ist, will ich trotzdem noch mal unseren Blick auf jemanden richten, der uns ein viel, viel größeres Vorbild in dem ist, wie wir es uns nur oft erhoffen können. Und so ist mein dritter Punkt, den ich mitgebracht habe, Jesus als kluger Verwalter. Und da dürft ihr gerne mit mir zusammen Johannes 20 aufschlagen. Johannes 20 und ich lese Vers 17b. Johannes 20, Vers 17b. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, und meinem Gott und eurem Gott. Und mit diesem Satz will ich unseren Blick auf unseren Herrn selbst richten, weil Jesus sagt es hier in dem Gespräch mit Maria, nachdem er auferstanden ist. Und das Spannende ist hierbei, was sagt Jesus? Er sagt, ich will zu meinem Vater, aber auch zu eurem Vater auffahren. Ich will zu meinem Gott, aber auch zu eurem Gott. Und wissen wir, was es bedeutet, wenn Jesus hier sagt, zu eurem Gott und zu eurem Vater? Wissen wir, was es heißt, was Jesus dafür zahlen musste, dass er sowas sagen kann? Weil Jesus hat es jetzt gesagt, ja, das stimmt. Aber Jesus ist dafür auf die Welt gekommen. Jesus hat dafür sein Eigentum, was ihm wirklich zustand, verlassen, und zwar den Thron und den Himmel, und ist hierher gekommen. Und wie es auch in 2. Korinther 8, Vers 9 steht, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und wissen wir, was es bedeutet, dass Jesus selbst Gott Mensch wurde, dass er hier auf diese Welt kam und für uns gestorben ist, auferstanden ist, für uns gedient hat, für uns sich hingegeben hat, und er ist derjenige gewesen, der ein Verwalter war, an dem wir nie rankommen können. Aber er hat es gerne gemacht. Er hat es voller Gnade gemacht. Und mit diesem Blick sollen wir auf unser Leben schauen. Nicht, dass wir es oft nicht können, nicht all unser Versagen zu sehen, sondern nein, vielmehr zu sehen, was hat Christus für mich getan? Was hat er für mich aufgegeben? Er hat alles aufgegeben. Und was hat er aufgegeben? Er hat seinen Eigentum aufgegeben. Wozu? Damit wir, du und ich, hier stehen dürfen, befreit von unseren Sünden, befreit von dieser Sklaverei und seine Kinder sein dürfen. Und wenn wir das ansehen, wenn wir merken, wie viel Jesus gezahlt hat, ist es dann nicht eine Leichtigkeit für uns, auch alles zu geben? Und durch diesen Tod von Jesus hat er viele gerettet. Und das, was auch vorhin in diesem Gleichnis stand, dass durch unsere Zeit, durch unser Geld, durch unsere Energie, dadurch Gott auch viele Menschen retten will. Unser Geld kann niemand retten, unsere Zeit auch nicht. Aber Gott will dieses kleine Opfer, das wir ihm geben, gebrauchen, um was? Um viele Menschen zu retten. Und somit könnte man sagen, gibt Gott uns eine Gewinnbeteiligung mit, wenn wir alles geben. Weil er rettet die Menschen, aber trotzdem dürfen wir auch Teil dessen werden. Und deswegen erneut die Frage, bist du bereit, alles aufzugeben? Und zum Abschluss habe ich ein Zitat mitgebracht von Jim Elliot. Und 1949 schrieb er als Student dieses Zitat: Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Und so will ich dich mit dieser Frage die nächste Woche schicken. Welcher Verwalter bist du? Bist du Gottes Verwalter oder bist du dein eigener Verwalter?